Heute möchte ich über einen Satz sprechen, den viele Studierende und Promovierende kennen, aber ihn nicht oft laut aussprechen. Sie tragen ihn eher ständig im Hintergrund mit sich herum, in den Gedanken. Es ist wie ein Hintergrundrauschen und ein belastendes Hintergrundrauschen, das mal stärker und mal weniger stark da ist. Und dieser Satz lautet: Ich bin nicht genug oder auch ich genüge nicht. Und von diesem Satz gibt es natürlich viele weitere Varianten. Wenn dieser Satz im Kontext deiner wissenschaftlichen Arbeit auftaucht, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, deine Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Dissertation ist nicht die Ursache dieses Gedankens, auch wenn es sich oft so anfühlt. Die wissenschaftliche Arbeit löst diesen Gedanken aus. Die Gegenwart aktiviert ihn, der Reiz kommt aus dem Heute und Jetzt. Entweder ist er so und so ständig da oder durch eine Mail von der Betreuung oder der Gedanke an ein Kapitel, das nicht fertig wird, das Exposé oder generelle Unsicherheit. Aber der Satz ist viel früher entstanden. Und das ist ganz wichtig. Der Satz hat mit einer Geschichte zu tun, sodass dann so weitere Gedanken, die dann entstehen, mit mir stimmt was nicht, warum kriege ich das nicht hin, andere schaffen das doch auch, weitere Abwertungen sind. Deswegen lass uns mal da genauer hinschauen. Also Sätze wie "Ich genüge nicht" haben immer mit unserer Geschichte zu tun, und zwar mit frühen Erfahrungen, mit dem, was wir in unserem Elternhaus erlebt haben, auch mit Erfahrungen im Kindergarten oder in der Schule. Ganz oft liegt es aber auch im wirklichen familiären Umfeld. Und da ist immer interessant, wie wurde denn dort eigentlich mit Gefühlen umgegangen? Waren unsere Gefühle willkommen? Wie wurde mit Fehlern umgegangen, mit Bedürfnissen, mit Leistung? Viele, viele von uns, ich auch, haben früh gelernt, Leistung bringt Anerkennung, Leistung bringt Zuwendung und letztendlich auch Sicherheit. Bei mir war das ganz stark so, funktionieren müssen, um einen Elternteil, in dem Fall war es meine Mutter, nicht zu belasten nach dem Tod meines Vaters, den ich mit 6 Jahren erlebt habe. Das heißt, das Nervensystem sucht ständig nach Sicherheit. Wir wollen ja eben auch, dass es unseren Bezugspersonen gut geht, gerade den Eltern, weil wir von denen abhängig sind. Also wir Menschen schlüpfen letztendlich viel zu früh auf die Welt nach 9 Monaten. Wir sind super unreif im Unterschied zu anderen, zu Tieren zum Beispiel. Also ein Pferd kommt auf die Welt, steht das Fohlen nach kürzester Zeit auf und stackst schon durch die Welt. Wir brauchen dazu viel, 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 viel länger. Und auch unser Nervensystem ist eben unreif. Und wir brauchen ein Gegenüber, das uns Sicherheit gibt. Ein Kind tut alles dafür, um sich sicher zu fühlen. Wirklich, wirklich alles. Es passt sich an, es beobachtet die Erwachsenen, es versucht keine Belastung zu sein, es funktioniert, es strengt sich an. Denn die Bindung zu den Bezugspersonen ist absolut existenziell. Also ohne Eltern, ohne Bezugsperson würde ein Baby nicht überleben. Und wenn jetzt ein Kind spürt, ich bekomme mehr Zuwendung, mehr Liebe, Mama und Papa, geht es besser, wenn ich mich so oder so verhalte? Und es ist uns ja wichtig, als Kind, dass es den Eltern gut geht, weil dann können sie wieder gut für uns da sein. Ja? Also ich bekomme auch mehr Sicherheit, wenn ich funktioniere oder leiste. Das kann sein, ich streng mich mehr an, das kann sein, ich bin ruhiger, ich weine weniger, alles Mögliche. Dann speichert unser Nervensystem genau das ab. Und vielleicht bist du in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Erwachsene stark belastet waren, Streit, Trennung, Hausbau, der Job der Eltern, psychische Belastungen oder Krankheit, finanzielle Sorgen oder einfach auch, dass Eltern chronisch überfordert waren. Das heißt, es kann dann auch sein, dass du recht früh das Gefühl hattest, ich darf niemandem zur Last fallen, ich muss stark sein, muss mich anpassen. Und Kinder ziehen daraus immer den Schluss, es liegt an mir. Ich bin schuld. Also ein Kind kann gar nicht anders denken. Und daraus entstehen dann eben so Glaubenssätze, die ihn leider bei einer wissenschaftlichen Arbeit aufpoppen können, wie ich genüge nicht, mit mir stimmt etwas nicht, ich muss mich noch mehr anstrengen, damit alles okay ist. Das heißt, alte Muster werden durch die wissenschaftliche Arbeit aktiviert. Denn so eine wissenschaftliche Arbeit ist für das Nervensystem ein unglaublich herausforderndes Setting. Ich denke, das darfst du dir immer wieder klar machen, denn es geht um Bewertung, du bekommst eine Note, es geht um Leistung. Die meisten Studierenden oder Promovierenden haben hohe Ansprüche, manche haben auch extrem hohe Ansprüche. Und es geht um Unsicherheit, denn die Situation, in der du da drinnen bist mit deiner wissenschaftlichen Arbeit, diese Arbeit genau zu diesem Thema hast du noch nie geschrieben. Und vielleicht ist die Arbeit, die du schreibst, überhaupt deine erste wissenschaftliche Arbeit. Extrem fordernd ist ja auch die Situation, dass manchmal Studierende ihre Masterarbeit aus dem Stand heraus schreiben, ohne davor Erfahrung mit kleineren Arbeiten oder einer Bachelorarbeit gesammelt zu haben. Und da ist ganz viel Unsicherheit. Dazu kommt letztendlich sowas wie Isolation. Du sitzt alleine am Schreibtisch und bist auch alleine mit deinen Gefühlen. Dieses Gefühl, es wird nicht fertig, ich sollte mehr machen. Oder ich hinke ständig irgendwie hinter meinem Arbeitsplan hinterher. Und all das bringt das Nervensystem in Alarm. Und unter Stress greift unser Nervensystem dann automatisch auf vertraute Muster zurück. Das heißt, da ist die Uni-Arbeit mit ihren verschiedenen, also mit dem Setting und mit dem Reiz. Und dann werden alte Muster aktiviert. Und das passiert nicht bewusst und nicht einfach, weil du sensibel bist, sondern weil dein Nervensystem versucht, dich zu schützen. Aus der Sicht des Nervensystems bedeutet nämlich noch mehr Anstrengung oft, wenn ich mich nur genug bemühe, bekomme ich wieder Sicherheit. Und deswegen fühlen sich eben Sätze wie, ich bin nicht genug und muss mich noch mehr anstrengen, so wahnsinnig real an. Ja. Was mir ganz wichtig ist als traumasensible Schreibcoachin über das Thema traumasensibles Arbeiten, werde ich vielleicht auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Denn unlängst hat mich jemand gefragt, ja, aber ich brauche ja keine Psychotherapie. Nein, traumasensibel ist einfach eine Haltung, wie ich als Schreibcoachin mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, umgehe. Und das hat sehr viel mit unserem Nervensystem zu tun. Und traumasensibel sollte eigentlich die Haltung aller Menschen sein, die mit Menschen arbeiten. Naja, okay, das ist jetzt mal so ein Schlenkerer. Was kann jetzt da helfen? Also erstmal zu erkennen, das ist ein alter Glaubenssatz, das ist eine Identifikation und hat die Gegenwart, löst das nur aus. Aber der Satz ist früher entstanden. Und was dann helfen kann, ist, dass du dir klar machst, das ist ein Anteil. Das ist ein verletzter Anteil aus deiner Kindheit. Und du hast viele, viele Anteile. Das ist ganz normal. Wir alle haben viele Anteile. Und du hast ressourcenstarke Anteile. Ressourcenstarke Anteile, die immer wieder planen. Was weiß ich, dann doch den Kontakt zur Betreuung suchen, sich diesen Podcast anhören, mit Freunden sprechen. Das sind alles ressourcenstarke Anteile. Und es hilft, wenn du dir klar machst, dass es nur ein Teil von dir ist, der gerade denkt, ich genüge nicht. Also der Satz lautet, um ein bisschen Abstand zu bekommen, Ein Teil von mir denkt, dass ich nicht genug bin. Ein Teil von mir denkt, dass ich nicht genug leiste. Ein Teil von mir denkt, dass ich, ja, was auch immer. Du verstehst, was ich meine. Es geht um verschiedene Varianten dieses Satzes. Und damit entsteht ein bisschen Abstand. Ja, wir alle haben unterschiedliche innere Anteile und Ich-Zustände. Nochmals, können ressourcenreiche Anteile sein, aber eben auch verletzte Anteile. Und übrigens bedeutet das ja nicht, dass wir irgendwie zerbrochen sind oder multiple Persönlichkeiten hätten, sondern das ist ein ganz normales psychologisches Verständnis davon, dass wir Menschen verschiedene innere Zustände haben, die je nach Situation stärker aktiviert werden. Genau, also vielleicht merkst du, dass oft ein Teil da ist, der möchte jetzt losschreiben. Ein anderer Teil hat Angst. Ein Teil sagt, ich genüge nicht. Ein anderer Teil möchte jetzt in die Bibliothek gehen und geht auch in die Bibliothek, weil er weiß, dort kann man gut schreiben. Ja? Und diese vielen Anteile, die wir uns in uns tragen, in jeder Situation tragen, da kann der eine oder andere mal einfach dominieren. Und wichtig ist, dass wir dem verletzten Anteil nicht komplett die Führung überlassen. Denn dann sitzt ja plötzlich nicht mehr erwachsene und ressourcenreiche Anteile am Schreibtisch, sondern ein verletzter Anteil aus der Kindheit, der sich klein, hilflos und bedroht fühlt. Wenn du möchtest, kannst du das eben auch, das ist letztendlich das verletzte innere Kind. Das ist ein psychologisches Konstrukt, vielleicht kennst du es eh. Es gibt mittlerweile jede Menge Literatur dazu. Also ein verletztes inneres Kind steht immer für einen verletzten Anteil. Und natürlich sitzt da eben kein echtes Kind in uns, sondern es ist ein Konstrukt, das früher emotionale Erfahrungen, Schutzstrategien beschreibt, die in uns gespeichert sind und in bestimmten Situationen aktiviert werden. Und das Nervensystem reagiert so, als wäre es wie früher. Und das ist natürlich nicht nur ein Gedanke, sondern ist auch etwas, was wir körperlich spüren. Enge, Druck, Bauchgefühl etc. Das heißt, ein bisschen Abstand zu gewinnen, versuchen Abstand zu gewinnen und dich vielleicht auch mal zu fragen, wenn dieser Satz da ist, wie alt fühle ich mich gerade eigentlich? Hast du vielleicht auch eine Idee, was es mit deiner Geschichte zu tun hat? Kannst du dich an Dinge erinnern? Wir können uns nicht an alles erinnern. Bis zu unserem vierten Lebensjahr haben wir zwar Körpererinnerungen, aber keine gedanklichen Erinnerungen. Aber vielleicht kannst du irgendwo sagen, okay, das hat auch mit meiner Geschichte zu tun. Dann ist es noch leichter, dass du aus diesem Identifikation, diesem alten, verletzten Anteil rauskommst. Ja, wie alt ist eigentlich dieser Anteil gerade? Und vielleicht kommen dann Antworten wie sehr jung, wie damals, als sich meine Eltern getrennt haben, damals, als ich immer Angst hatte, dass passiert, damals, als ich alles richtig machen wollte, damals, als ich niemanden zur Last fallen wollte. Dahinter stehen letztendlich ganz normale kindliche Bedürfnisse, Wunsch nach Beruhigung, Orientierung oder auch jemand, der einfach für uns Verantwortung übernimmt. Und so wichtig, der verletzte Anteil kann keine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Wenn du magst, auch das verletzte innere Kind kann keine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Es kann keine Betreuungsgespräche führen, keine Kapitel strukturieren, nicht nach APA zitieren und auch keine guten Entscheidungen treffen. Und das kann immer nur die erwachsene Seite in dir. Deswegen so wichtig, ressourcenstarke Anteile dazu zu holen. Du hast ja nicht nur diesen einen verletzten Anteil in dir. Du hast auch Anteile, wie gesagt, schon, die planen können, die organisieren können, die Hilfe holen können. Und dann kann es gut sein, ja, da ist gerade ein verletzter Anteil. Ein Teil in mir denkt oder sagt, der darf da sein, ich hole den liebevoll ab, denn wegmachen können wir den nicht. Solchen verletzten Anteilen entsprechen neuronale Netzwerke und die lassen sich mit viel Geduld transformieren und auflösen, aber einfach so wegmachen geht nicht. Und aus meiner eigenen Geschichte, vor dem Hintergrund meiner eigenen Geschichte, möchte ich dir sagen, wenn es dir möglich ist, begegne diesen verletzten Anteilen nicht mit Härte, nicht mit reiß dich zusammen. Der Satz in meiner Kindheit hieß immer, na und schon. Ja, also es geht dem Kind nicht gut, na und schon. Das ist natürlich extrem abwertend und oft tendieren wir dazu, mit der alten Härte, mit der Härte, die wir auch über die Eltern oder Bezugspersonen gelernt haben, diesen verletzten Anteilen zu begegnen. Und es ist so wichtig, dass wir uns heute freundlich begegnen, ja. Denn wenn wir unter Druck dann genauso mit uns sprechen, wie wir das in der Kindheit erlebt haben, wiederholen wir ja wieder diese alten Muster. Was verletzte Anteile brauchen, ist etwas ganz anderes. Freundliche Zuwendung, Selbstfürsorge, Orientierung und letztendlich eine freundliche Führung durch einen Erwachsenen. Das kann dann heißen, wie zum Beispiel, okay, jetzt machen wir den nächsten kleinen Schritt. Ich bin überhaupt eine ganz klare, wie soll ich sagen, Befürworterin oder Verfechterin von der Strategie der kleinen Schritte. Es kann dann auch heißen, weiß ich nicht, heute, okay, heute ist total, ich bin blockiert, es geht nichts, ich erlaube mir heute, obwohl ich etwas machen wollte an der Uni-Arbeit, heute darf die Arbeit ruhen und morgen setze ich mich 15 Minuten hin und schaue, was die allernächste kleine Aufgabe ist. Und vielleicht ist das, den letzten Absatz, den du geschrieben hast, nochmal in Ruhe zu lesen und zu suchen, welchen Text du als nächstes brauchst. Und wenn das geschafft ist, dann auch zu würdigen. Wichtig, wichtig, auch wenn es schwer ist, heute sind wir erwachsen und wir sind nicht ohnmächtig. Nie wieder sind wir so ohnmächtig wie in unserer Kindheit. Wir können gestalten. Das bedeutet aber auch, dass wir uns alle, auch du, dir Unterstützung holen kannst. Du kannst deiner Betreuung schreiben. Wenn du Angst hast vor deiner Betreuung, dann sind da auch alte Muster in der Regel aktiv, alte Glaubenssätze. Also du kannst deiner Betreuung schreiben, du kannst Fragen stellen, du kannst dir meinen Podcast anhören. Übrigens habe ich auch einen Blog mit mehreren hundert Blogartikeln und einer Suchfunktion, da findest du auch viel. Und ja, manchmal ist es gut, wenn du dir ein Coaching oder auch Psychotherapie suchst. Gerade wenn du merkst, dass dich Sätze extrem belasten, dass du über Monate in Angst, Scham und Selbstabwertung abgleitest, kein so schönes Wort, festhängst, oder in Blockaden festhängst, kann Psychotherapie total hilfreich sein. Ich selber habe sehr viel psychotherapeutische Selbsterfahrung und es hat mich unglaublich weit gebracht. Vor allem traumatherapeutische Ansätze oder tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie können gut helfen, alte Glaubenssätze und Verletzungen wirklich genauer anzuschauen und zu bearbeiten. Verhaltenstherapie ist in so einem mit solchen Anliegen weniger hilfreich. Ja, tiefenpsychologisch orientierte Ansätze können dann helfen, um herauszufinden, woher kommt das eigentlich? Welche Erfahrungen stecken dahinter? Welche verletzten Anteile tragen diese Überzeugungen in sich? Es gibt auch PsychotherapeutInnen, die auf Anteilearbeit, Ego-State-Therapie, innere Kindarbeit da einen Schwerpunkt haben und eine Zusatzausbildung. Wichtig ist, mit wem immer auch du arbeitest, achte darauf. In Deutschland ist das nicht selbstverständlich, in Österreich schon, dass die Person selber ihre eigene Geschichte angeschaut hat und sehr viel psychotherapeutische Selbsterfahrung gemacht hat. Vielleicht nochmal, ich schaue jetzt gerade auf meinen Notizzettel. Wichtiges Coaching hat da seine absoluten Grenzen. Coaching kann begleiten, strukturieren und stabilisieren, aber sehr tiefe Verletzungen oder Traumafolgen oder massive psychische Belastungen gehören in psychotherapeutische Hände. Ja, und vielleicht am Ende die wichtigste Botschaft dieser Folge, der Satz, ich genüge nicht, ist nicht die Wahrheit über dich. Es ist ein verletzter Anteil, der unter Druck aktiviert wird, den Druck, den deine wissenschaftliche Arbeit gerade auslöst. Und du bist so viel mehr als dieser Anteil. Du hast starke, gesundene, erwachsene und ressourcenreiche Seiten an dir. Und es gilt auch, diese ressourcenreichen Seiten zu stärken. Hole alles in dein Leben, was dir gut tut. Bewegung ist ganz wichtig, Natur, Hobbys und Freunde. All das ist ein guter Ausgleich oder eine gute Gegengewicht zu verletzten Anteilen, die dir das Leben leider immer wieder schwer machen. Und die gute Nachricht, eine Uni-Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, so anstrengend sie oft ist, kann auch eine gute Möglichkeit sein, alte Verletzungen zu transformieren. Vor allem dann, wenn dir bewusst wird, dass du diesen Verletzungen nicht ausgeliefert bist, dass sie veränderbar sind, und zwar über neue und gute Erfahrungen im Heute und hier und im Jetzt. Ja, ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge, wenn du bis hierher gehört hast, ein Stückchen weitergebracht hast. Wenn dich diese Podcast-Folge angesprochen hat, hinterlass gern eine Bewertung. Ich glaube, bislang hat noch niemand meinen Podcast, der ist noch nicht so alt, bewertet. Also, wenn du Lust hast, freue ich mich, eine Bewertung zu hinterlassen. Ich verlinke dir unten noch mein kostenloses Mini-Training. So kommst du ins Schreiben ohne Druck und ohne Plagiat. Und wenn du dir das Mini-Training holst, bekommst du ein Video, ein 15-minütiges, wo ich dir zeige, wie du mit wenig Druck, mit kreativen Schreibmethoden ins Innenschreibprozess kommst. Zusätzlich gibt es 2 PDFs, unter anderem meine Formulierungsschatzkiste mit mehr als 100 Formulierungen, die du als Vorlage nutzen kannst. Dann bist du auch in meinem, wenn du dir das Mini-Training holst, bist du auch im Newsletter drinnen und ja, bekommst in lockerer Folge Inputs zum Schreiben und auch Hinweise, wenn ich Workshops, Schreibgruppen etc. anbiete.